die Neuregelung des assistierten Suizids und ihre Auswirkungen im psychosozialen und psychiatrischen Kontext. So nennt Dr. Ute Lewicka ihren Vortrag hier bei uns. Ute Lewicka ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie leitet in Dresden an der Karl-Gustav-Karus-Universitätsklinik die Arbeitsgruppe Suizidforschung, koordiniert dort in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Neurologie, Onkologie, Gynäkologie, Studien zu Fragestellungen mit dem, im Zusammenhang mit dem Themenbereich Suizid. Sie hat vor 4 Jahren das Werner-Felber-Institut für Suizidprävention und interdisziplinäre Forschung im Gesundheitswesen gegründet und koordiniert dort Studien zur Suizidprävention bei Jugendlichen und bei Lehrern und Lehrerinnen. Außerdem eine deutschlandweite Klinik-Suizid-Datenbank und eine weitere Forschungsdatenbank. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und freuen uns auf Ihren Vortrag.
Vielen Dank. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie ich jetzt anfange, weil natürlich meine Vorredner sozusagen von der Tiefe und der Bewegtheit und der Berührtheit, eigentlich hätte ich jetzt eine Pause gebraucht, also ich für mich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und trotzdem versuche ich jetzt, mein Thema zu platzieren und vor allen Dingen auch noch zu kürzen. Auch darum bin ich gebeten worden, das sind so viele Herausforderungen jetzt an mich, aber wir schauen mal, was wir hinbekommen. Ich werde deswegen auch ein paar Folien überspringen. Immer wenn ich Fortbildung zum Thema Suizidalität sowieso, aber eben auch zum Thema assistierten Suizid, Sterbehilfe halte, bitte ich die Audienz, das Publikum eigentlich, wenn wir genügend Zeit haben, noch mal kurz innezuhalten, welche eigene Haltung ich zu diesem Thema habe. Bin ich sehr liberal eingestellt und jeder darf sich das Leben nehmen, unabhängig davon, ob er krank oder gesund ist, oder bin ich beispielsweise aus religiösen Gründen daran gebunden, dass das gar nicht sein darf. Das hat Relevanz, weil wir dann mit den Betroffenen anders umgehen. Und um welche Betroffenen oder über welche Betroffenen reden wir denn jetzt eigentlich? Wir reden beispielsweise über eine 48-jährige Frau, die geschieden ist, gerade ihren Job verloren hat, die Kinder nicht mehr im Haus leben, sie fühlt sich erschöpft und einsam. Wir reden vielleicht über ein 17-jähriges Mädchen, dessen Freund sich gerade getrennt hat und die sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass das Leben weitergeht. Wir reden vielleicht über einen 66-jährigen Mann, der die Diagnose eines Lungenkrebses bekommen hat mit einer ungünstigen Prognose. Oder wir reden über eine 72-jährige Frau, die gerade erfahren hat, dass sie an einer Demenz erkrankt ist, die ihre Mutter früher gepflegt hat. Ein hochbetagten Mann, der sozusagen eigentlich ein ganz gutes Leben hat, die Nachbarin hat sich gekümmert und der jetzt ins Heim soll, weil eben die Nachbarin sich nicht mehr kümmern kann und er Einschränkungen erfährt. Oder ein junger Mann nach der ersten Episode einer schizophrenen Psychose, der aus dem Krankenhaus entlassen wird und realisiert, was diese Erkrankung mit ihm gemacht hat. Es könnte auch ein 74-jähriger Intellektueller sein, der mit seiner Frau zusammenlebt, die Kinder, die sich kümmern, der hat gar keine finanziellen Sorgen, aber er zieht Bilanz, er ist lebenssatt, so wie das häufig gesagt wird. Sie sehen also, wir haben es mit einer unfassbaren Breite von Menschen zu tun, von gesunden Menschen bis hin zu Kranken, mit psychischen Erkrankungen, mit körperlichen Erkrankungen, mit beidem, mit jungen, mit alten Menschen. Und wir reden jetzt darüber, dass diese Menschen, dass diesen Menschen mit der Legalisierung des ärztlich oder des assistierten Suizids eine Methode zur Verfügung gestellt wird. Und ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, die dafür jetzt eine gesetzliche Regelung bei uns in Deutschland finden müssen, weil ich sage, dafür kann es gar kein Gesetz geben. Die Frage ist auch, sollte es überhaupt ein Gesetz geben? Auch das wird diskutiert. Wir haben all diese Menschen und diese Menschen können den Weg gehen, so ist es ja in einigen Ländern, dazu werde ich nachher noch was sagen, dass sie sich assistiertes Leben nehmen lassen. Viele von den Betroffenen, die das befürworten, wünschen sich eben einen Arzt dabei bei der Handlung, weil sie meinen, dass mit dem Arzt, mit dem ärztlichen Beistand sozusagen ja alles glatt gehen soll. Und sie wissen auch, dass in einigen Ländern die Tötung auf Verlangen legal ist. Auch das passiert und diesen Weg können sie gehen. Wenn Sie beispielsweise krank sind oder sterben müssen aufgrund einer unheilbaren Erkrankung, aber auch nach dem Bundesverfassungsgericht Urteil, wenn Sie gesund sind. Nicht die Tötung auf Verlangen, die noch nicht, sage ich gleich noch was. Sie können aber auch, wenn Sie eine unheilbare Erkrankung haben, sich natürlich über palliativmedizinische Angebote versorgen lassen. Sie können sich Sterbe oder die Sterbebegleitung in Anspruch nehmen, bis hin zu den Möglichkeiten der palliativen Sedierung im Falle, dass die zugrunde liegenden Symptome wie Schmerz, Übelkeit, Atemnot mit anderen Mitteln nicht in den Griff zu bekommen sind. Oder Sie können, und ich glaube, das ist das Klientel, was auch hier im Krisendienst sozusagen am häufigsten ihm begegnet, im Rahmen von Lebenskrisen, von Enttäuschungen, Kränkungen, aber natürlich auch von Verlusten, eine Krisenbegleitung erfahren und zum Glück dann auch überleben und weiter im Leben bleiben. In Deutschland ist die Rechtslage so, dass immer noch die Tötung auf Verlangen, Gott sei Dank, verboten ist. Ich behaupte mal, wir haben jetzt aber auch schon die Tür dazu geöffnet. Ich bringe Ihnen nachher auch noch ein Beispiel. Was gestattet ist, ist jetzt nachdem sozusagen der Suizid selbst war oder ist ja schon lange straffrei. Und was mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil jetzt auch gestattet ist, dass ein Betroffener um Dritte um Hilfe bitten kann bei der Suizidassistenz. Diese Hilfe zu bekommen. Und wenn wir uns mal, und das mache ich jetzt, gehe ich jetzt mal wirklich ganz schnell durch, wie ein D-Zug passiert ist, wenn wir uns anschauen, wie lange es diese Diskussion gibt. Als ich den Vortrag vorbereitet habe, dann bin ich echt erstaunt gewesen, weil wir eigentlich schon bis in die Mitte der 80er Jahre zurückblicken können, als interdisziplinäre Arbeitsgruppen das erste Mal über das Thema geredet haben, aber diese Diskussion hauptsächlich im rechtswissenschaftlichen Bereich stattgefunden hat, noch gar nicht mit der Bevölkerung. Im Jahre 2006 hat dann der Deutsche Juristentag hat sich eine große Mehrheit für eine gesetzliche Regelung ausgesprochen und im Bundestag gab es dann im Frühjahr 2007 zwei fraktionsübergreifende Gruppenanträge. Und das ist der Ursprung, wo das ganze Thema Patientenverfügung überhaupt erstmal ans Tageslicht geholt wurde. Bis dahin war es ja tatsächlich in den Kliniken immer noch so, dass Menschen künstlich am Leben gehalten wurden, weil der Arzt Angst haben musste, wenn er die Beatmungsmaschine abstellt, dass er dann strafrechtlich belangt wird. In der Öffentlichkeit gab es zu dieser Zeit schon eine sehr kontroverse Debatte. Im Jahr 2012 gab es wieder einen Gesetzentwurf, der ist dann aber im Bundesrat gescheitert. Und im Jahr 2014 hat der damalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe wieder Anlauf genommen. Die Motivlage dahinter war, dass die Sterbehilfeorganisationen auch in Deutschland zunehmend Gewicht bekamen, sich positioniert haben, sich verbreitet haben und dass auch einzelne Sterbehelfer, das ging dann immer durch die Medien, solche Berichte immer präsenter wurden. Was diesen Entwürfen gemein ist, ist, dass letztendlich sozusagen keine Liberalisierung mit der Regelung stattfinden sollte, sondern eher eine Verschärfung. Das hat man auch in den Diskussionen dann sozusagen den Gestaltern zum Vorwurf gemacht. Und 2015 wurde dann das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung verabschiedet, interfraktionell, was immer sehr bemerkenswert ist in der Politik, wenn sich die Politiker unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit dann einem Thema widmen müssen. Ich bringe das auch nicht vor. Was wichtig ist in dem Kontext, dass zur selben Zeit ein Palliativstärkungsgesetz verabschiedet wurde. Und das hat wirklich, am Ende geht es ums Geld, hat unwahrscheinlich viel Geld in Bewegung gebracht, um den ganzen Hospiz- und Palliativdienst und die Möglichkeiten auszubauen. Das war damals ganz wichtig. Aber auch, das können Sie sich vorstellen, kurz danach gingen natürlich sofort die Klagen los von Menschen, die dieses Gesetz sozusagen als Einschränkung empfanden oder die Zweifel hatten, dass wenn sie das einmal tun, ein Hausarzt, der zum Beispiel einen Patienten begleitet, ein Mittel verschreibt und das dann noch ein zweites Mal, ob es das schon als geschäftsmäßig gilt und er damit auch belangt werden kann. Die Folie überspringe ich mal ganz. Die Meinungen, die hier abgebildet waren, die haben wir auch heute wieder in der Diskussion. Im Jahr 2020, am 17. Februar, kam dann das Bundesverfassungsgerichtsurteil und ich bin mir sicher, auch Sie haben das in Österreich sehr verfolgt und ehrlich gesagt waren wir alle total geschockt, also wir alle, ich rede jetzt von uns als die Suizidpräventionsakteure, die wir uns für Suizidprävention einsetzen, also wirklich fassungslos gewesen. Und natürlich auch trotzdem in den Anhörungen davor ja ganz viele von den Argumenten und den Sorgen und den Entwicklungen, die das haben kann, den hohen Richtern und Richterinnen ja vorgebracht wurde. Herr Spahn, der damalige Gesundheitsminister, hat sofort danach reagiert und hat Fachverbände und Gruppierungen gebeten, Eckpunktepapiere zuzuarbeiten. Auch der Ethikrat hat sich gemeldet. Und im Januar 21 kam dann der erste interfraktionelle Gesetzentwurf, der, und das hat mich dann auch wieder schockiert, als ich den gelesen habe, flächendeckend aufsuchend Beratungsstellen, 24 Stunden verfügbare, für die Menschen forderte, die sich assistiertes Leben nehmen lassen wollen. Wo ich sage, ey, ich habe nicht mal flächendeckend Beratungsstellen aufsuchend für Menschen, die in suizidalen Krisen stecken. Dieser Entwurf ist dann allerdings wieder verschwunden. Es gab dann eine sehr interessante Debatte im Bundestag, auch wieder durch alle Parteien hindurch. Die ist auch auf YouTube abrufbar, empfehle ich Ihnen sehr. Und letztendlich wirklich Bewegung in das ganze Geschehen kam eigentlich in diesem Jahr wieder auf, als im März die Gruppe um Capat-Gonta-Castellucci einen Entwurf vorgestellt hat. Das ist auch der einzige Entwurf, der das Ganze wieder unter das Strafrecht stellen will. Ich nehme es mal vorweg, das ist der Entwurf, mit dem wir Psychiater, glaube ich, am besten leben könnten. Allerdings ist es eben wegen des Strafrechts auch der kontroverseste Entwurf und wird vermutbar die meisten Widerstände hervorrufen. Diese Arbeitsgruppe ist aber auch die einzige, die fast zeitgleich einen Entschließungsantrag mit eingebracht hat, wo es um die Stärkung der Suizidprävention geht. Das haben die anderen beiden Gruppierungen nicht gemacht und Sie sehen das hier. Wir haben dann noch einen Künast-Entwurf nochmal zur zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben und nochmal einen Entwurf von Helling Pla zur Regelung der Suizidhilfe. Es gab dann eine erste Lesung im Juni. Dann gab es natürlich die Sommerpause und jetzt ist es so ganz frisch, tatsächlich vor ein paar Tagen kam die Einladung. Am 28. November wird die nächste Anhörung stattfinden im Bundestag, wo verschiedene Vertreter von Fachverbänden eingeladen werden, um über diese Gesetze zu sprechen. Und laut den Politikern, mit denen wir gesprochen haben, ist es so, dass die Beschließung eines dieser Entwürfe, je nachdem wer es machen wird, dann für das neue Jahr erwartet wird. Auch hier würden wir vermuten, egal welches Gesetz kommt, dass natürlich sofort danach die Klagen losgehen. Dies ist ja das ganze rein formal juristische Geschehen und wir Mediziner schauen auch immer, was das mit dem Berufsrecht macht. Auch das kürze ich ab. Wir hatten in unserer Musterberufsordnung immer sehr klar drinstehen, dass wir Ärzte praktisch den Sterbenden beistehen, aber dass wir nicht das Leben beenden dürfen. Das wurde bereits geändert, als damals diese Patientenverfügungsgeschichte aufkam. Und 2015 mit dem Paragraph 217, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, haben dann auch einzelne Landesärztekammern diese in ihre eigenen Entwürfe sozusagen übersetzt. Es gab 5 unterschiedliche Übersetzungen dafür. Auf dem Ärztetag im Jahr 2021 wurde dann sozusagen beschlossen, dass das Verbot der ärztlichen Suizidbeihilfe nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und in diesem Jahr, bei diesem Ärztetag, ist ein Beschluss gefasst worden, dass die Suizidprävention gestärkt werden muss. Letztendlich muss man sich fragen, was das alles im berufsrechtlichen Kontext für eine Relevanz hat. Da, meines Wissens, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, seit der Gründung der Bundesärztekammer 1947 kein einziger Arzt wirklich berufsrechtlich belangt wurde wegen eines Suizides, einer Suizidbeihilfe. Es gab in Deutschland gab es ein Verfahren gegen Julius Hacketal. Ich weiß nicht, ob der Name Ihnen etwas sagt, aber da ging es ums Betäubungsmittelrecht am Ende. Aber vielleicht weiß ich tatsächlich hier auch nicht alles. Und auch das überspringe ich, weil es mittlerweile 3 Stellungnahmen des Deutschen Ethikrates zu dem Thema gab. wo auch immer die Suizidprävention eigentlich ganz hoch aufgehängt wurde. Die letzte, die ist jetzt auch tatsächlich erst ganz kürzlich entschieden im August. Ich habe es immer noch nicht gelesen, 300 Seiten, weil ich schaffe es einfach nicht. Die, die es schon gelesen haben und mit denen ich diskutiert habe, die haben eine sehr ambivalente Haltung gegenüber dieser letzten Stellungnahme des Deutschen Ethikrates. So ganz glücklich ist man damit nicht. Sie können sich vorstellen, dass in diesem ganzen Kontext ein Haufen Verbände, Gruppierungen, Institutionen sich positioniert haben, die ganzen karitativen Verbände, die Fachverbände, auch die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention. Ich würde nur auf dieses Papier hinweisen, das hat die DGS zusammen mit dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband erstellt. Und das ist nach meinem Wissen bisher das einzige Papier, was schon sehr konkrete Vorschläge macht. Wir haben das zusammen mit einem Rechtsanwalt, dem Herrn Tollmein, erarbeitet. Und da wird schon ganz konkret geguckt, zum Beispiel in welchem Teil des Sozialgesetzbuches könnten denn präventive Maßnahmen verankert sein. Und unsere größte psychiatrische Fachgesellschaft, die DGPPN, die hat sich natürlich auch sogar mehrfach positioniert, zuletzt im Juni diesen Jahres. Dort wird ein legislatives Schutzkonzept gefordert. Die DGPPN, es gab eine große Kontroverse wohl, was ich aus dem Vorstand erfahren habe, möchte ein gerichtliches Verfahren. Die möchte nicht, dass der Psychiater oder der Arzt es selbst entscheidet, sondern die möchte, dass am Ende das Gericht entscheidet. Das hat so ein Stück Parallelen zu dem Thema Zwangsmaßnahmen, Zwangsmedikation. Das darf ich auch nicht allein entscheiden. Das muss ich immer richterlich absegnen lassen bei uns. Die DGPPN fordert 2 fachärztliche Gutachten. Davon soll 1 der Psychiater sein. Da wiederum mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich weiß gar nicht, wo sollen die Psychiater herkommen. Weil wir haben jetzt schon so eine Not in der Versorgung und das dann noch. Aber die wird es geben, bin ich mir ziemlich sicher. Die DGPPN spricht sich auch für eine mehrzeitige Beratung aus. Also nicht nur einmal irgendwie zu einer Beratungsstelle gehen und dann kriege ich den Schriebs und darf das dann machen lassen, sondern das soll mehrzeitig sein. Sie möchte, dass das institutionell getrennt ist, dass die Menschen, die die Beratung machen, auf keinen Fall die sind, die dann auch die Suizidassistenz begleiten, durchführen oder sozusagen das organisieren. Und die DGPPN spricht sich für eine konkrete Wartezeit ab. Es gibt, ich habe das hervorgehoben, diese 6 Monate im Falle, dass keine körperliche Erkrankung vorliegt. Also das betrifft vor allen Dingen dann Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch die, die Lebenskrisen haben. Bei den palliativen Situationen sollte man das verkürzen, allerdings sagt sie nicht, wie lange. Was macht nun die Suizidassistenz mit der Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung? Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, unter anderem aus der Schweiz. Wir haben ja aber Schweizer Kollegen, die können das eigentlich viel besser sagen. In den letzten 20 Jahren sehen Sie ja die Zunahme von auf 44%, über das Zehnfache von den Zahlen an assistierten Suiziden. Die Kurve, die sagt Ihnen auf einen Blick, dass die Zahlen hochgehen. Und was auch wichtig ist, wenn Sie hier sehen, Sie mit der gepunkteten Kurve praktisch die klassischen, so will ich es jetzt mal nennen, Suizide und die assistierten Suizide, das hebt sich praktisch auf. Es ist also nicht so, und das ist eine unserer Kernbotschaften, dass die zur Verfügungstellung der Suizidassistenz die harten Suizide verhindert oder sogar minimiert. Das ist Bullshit. Und die, die in den Sterbehilfevereinen damit werben, die haben definitiv nicht recht. Ich habe Ihnen noch eine andere Grafik dazu mitgebracht. Sie wissen, Oregon in den USA hat es auch legalisiert. Sie sehen hier diese Grafik, die die Zunahme beschreibt. Das ist einerseits die Zunahme von den, die das einfordern, aber dann am Ende nicht tun und die dann wirklich durch die Suizidassistenz sterben. Die geht steil nach oben und Sie sehen die gesamte Suizidrate in den USA und nach Oregon brauche ich auch nicht näher erklären, die geht auch nach oben. Nun wissen wir natürlich, dass das nicht alleine der Punkt ist, dass es die Suizidassistenz gibt, weil viele andere Einflussfaktoren da wichtig sind, aber sie wird eben nicht gesenkt. Sie kennen diesen spektakulären Fall, der hat mich tief bewegt, als ich diesen Fall gelesen habe aus den Niederlanden, wo eine Demenzpatientin, die verfügt hatte, dass sie, wenn sie im Zustand der Demenz ist, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Sie kam dann in ein Heim und der Ehemann, und das ist der kritische Punkt, der Ehemann hat gesagt, naja, sollte man jetzt nicht mal drüber nachdenken, ob die Suizidassistenz durchgeführt werden sollte. Die Ärztin hat das begleitet, die hat sich auch beraten. Also es ist nicht so, dass die ärztliche Kollegin das irgendwie so unbedacht gemacht hat. Am Ende wurde der betroffenen demenzkranken Dame morgens in den Kaffee schon mal ein Beruhigungsmittel gemixt. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt noch verboten, wurde dann aber im Nachgang dieses ganzen Prozesses auch geändert. Und als die alte Dame dann das Mittel gespritzt werden sollte, hat die sich gewehrt. Und die Angehörigen und die Helfer, die dabei waren, haben die alte Dame festgehalten. Und dieses Bild, das finde ich so gruselig, dass wir das sozusagen, dass das legal ist, dass diese Kollegin ist auch nicht verfolgt, die ist freigesprochen worden. Und das muss man bedenken, wenn wir jetzt über diese Legalisierung sprechen. Und ich denke mal, dass das eben die Tür zu der Tötung auf Verlangen, um die es ja geht, auch in Deutschland bereits schon geöffnet wurde. Und die ganze ethische Diskussion, die dahinter hängt, da könnte man einen eigenen Vortrag machen. Was ist denn entscheidend? Ist entscheidend bei diesem Thema, wenn ich zu meinen jetzt gesunden Zeiten verfüge, ich möchte, wenn ich dement werde, die Suizidassistenz, aber zum Zeitpunkt, wenn ich dement bin, das gar nicht mehr fordern kann, entweder weil ich zu dement bin oder weil das sehr stark wechselt, was gilt denn? Da streiten sich die Ethiker und die Philosophen drüber. Und welchen Wert hat diese sozusagen vorangenommene Autonomie? Wir alle verfügen das und wir stellen in der Regel die Patientenverfügung auf, zumindest sollten wir es in einem Zustand, wo wir gesund sind. Und was wir gerade aus der Palliativmedizin wissen, ist, dass dieses, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich abhängig bin, dass ich irgendwie siechen muss und. Aber wenn wir dann in die Realität gehen, dann haben die Menschen, die zum Beispiel eine schwierige oder eine unheilbare Erkrankung bekommen, die meisten von denen adaptieren, die passen sich an, die kämpfen am Ende sogar noch um jeden Tag, den sie am Leben bleiben können. Und was passiert, ich weiß gar nicht, ob man es hören kann, und auch das ist eine Entwicklung, dass die Sterbehilfe weltweit sehr gut vernetzt sind. Da steckt natürlich, glaube ich, auch also viel Interesse, auch finanzielles Interesse dahinter. Und die machen das eben total geschickt, während wir nicht so ganz geschickt, um nicht zu sagen, manchmal gar nicht, darüber aufklären, was zum Beispiel Palliativmedizin kann. Ich hätte jetzt den Radiospot, das sind ein paar Minuten, den können Sie sich im Internet abrufen, wie geschickt die das machen und auch, dass die im öffentlichen Raum natürlich wärmen. Und es hat solche Auswirkungen, dass es ist jetzt, glaube ich, gerade in gescheitert, aber dass natürlich auch Bemühungen weiterhin bestehen werden, dass die Sterbehilfe wollen, dass Alten- und Pflegeheime verpflichtet wären, die Suizidassistenz anzubieten. Und in der Diskussion, die wir gerade in Deutschland haben, ist genau das der Punkt, dass vor allem die karitativen Einrichtungen sagen, wir möchten, dass der Gesetzgeber uns ermöglicht, per Hausordnung oder wie auch immer man das dann nennen mag, sagen, wir machen das hier in diesem Heim nicht. Aber da gibt es sofort Kontroversen, wenn man sagt, wenn das doch aber legal ist und das steht dem Individuum zu, dann muss er das doch auch in diesem Heim machen dürfen. Das ist überhaupt noch nicht erklärt. Wir sehen eine deutliche Zunahme von den Fällen von Sterbehilfe und weshalb ich die Folie mitgebracht habe. Wenn Sie es nicht lesen können, glauben Sie es mir. Das sind die Diagnosen dahinter und wir sehen eine Zunahme von psychischen Erkrankungen, also Sterbehilfe bei psychischen Erkrankungen. Das ist ein Packen sind da die Demenzen, das ist das eine. Der andere ist aber die Mood Disorders. Mood Disorders sind Depressionen, vielleicht auch manisch-depressive Erkrankungen, aber in der Regel ja behandelbare Erkrankungen. Und offensichtlich kommt es zu einer deutlichen Zunahme auch bei diesen Erkrankungen. Und das hat sogar noch weitere, ich weiß gar nicht das Wort, was ich dafür verwenden würde, Ausläufer, zum Beispiel, wenn ein Insasse in einem Gefängnis den assistierten Suizid fordert, weil er keinen Anspruch hat auf eine Therapie, das ist auch so, auch in Deutschland so, und tatsächlich dem stattgegeben wird. Also man lässt lieber den Menschen legal assistiert das Leben nehmen, als dass man dafür sorgt, dass er im Justizvollzug, wofür auch immer er bestraft wurde, eine Begleitung, eine Resozialisierung und was auch immer erfahren kann. Spanien hat das auch legalisiert, das ist noch gar nicht so lange her, auch sozusagen die Tötung auf Verlangen und die Parteien, es gibt ja ganz viele Parteien in Spanien, Die haben sich auch damit auseinandergesetzt. Ich überspringe das mal. Was ich noch unfassbar finde, ist Kanada. Ich liebe Kanada. Ich habe da mal gelebt. Kanada hat den assistierten Suizid legalisiert, auch die Tötung auf Verlangen. Das ist verankert in einem Gesetz, das heißt Bill C-14. In diesem Gesetz Bill C-7 ist dann auch noch die Wartefrist von 10 Tagen gecancelt worden, weil man meint, wenn jemand jetzt schwer krank ist und er will das sofort, dann muss er das auch sofort bekommen. Und was dann noch passiert ist, ist, dass im Oktober 2020 eine Art Gutachten, das sehen Sie hier, das können Sie auch im Internet frei abrufen, da hat sich ein Ökonom hingesetzt und hat durchgerechnet, was kann der Staat sparen, wenn wir dieses Gesetz mit diesen 10 Tagen Wartefrist sozusagen durchlassen, wie viel Geld sparen wir. Da ist wirklich aufgelistet, was kostet der Cocktail, was kostet der Arzt, der berät, wie lange ist die Zeit zwischen, also was machen diese 10 Tage aus, wenn, das ist wirklich unfassbar. Und die kommen dann zu dem Schluss, dass das natürlich Geld spart, gar nicht so viel, da schwingt für mich der Ton durch, es könnte doch mehr sein. Es wird auch dann in einem Paragraphen aufgerufen, wir brauchen noch mehr Daten. Wir brauchen noch mehr Daten über Menschen, wie viele Menschen kriegen palliative Pflege etc. Das ist gruselig. Und das hat aber dann zur Folge, dass beispielsweise in British Columbia in einem Hospiz die öffentlichen Förderung schon mal gestrichen wurde. Weil die sagen, das ist ja legal, das müssen wir den Patienten oder den Insassen eines Heims zur Verfügung stellen. Und die haben erstmal alle Kofinanzierung gestrichen, weil dieses Heim sich geweigert hat, das anzubieten. Das sind Entwicklungen aus anderen Ländern. Und ich weiß nicht, wer von uns in unserem Land darüber Bescheid weiß und wer darüber mal diskutiert. Und deswegen, das ist der Fall, von dem ich annehme, dass er die Tür zur Tötung auf Verlangen geöffnet hat, ist auch ein sehr aktueller Fall. Vom Landgericht Stendal, da hat eine Frau ihren Mann am Ende die Insulinspritze wirklich gesetzt. Also die Frau hat den Mann mit Insulin in den Tod befördert und die Frau ist freigesprochen worden. Und das Gericht sagt, nö, das war nicht Tötung auf Verlangen, das müsse man könne das ja nicht so klar sehen wegen der Tatherrschaft, die war vorher immer in der Diskussion, dass es um die Tatherrschaft geht, sondern das müsse man normativ bedenken. Und das ist, glaube ich, der Türöffner gewesen, dass auch, egal welches Gesetz wir kriegen, es im nächsten Schritt in Deutschland dazu kommen wird, dass wir die Tötung auf Verlangen eben auch zulassen müssen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die hat das auch so gesehen, überspringe ich mal. Und das wirklich Allergruseligste in meiner Vorstellung ist Folgendes. Es gibt, ich weiß nicht, kennt jemand diesen Artikel mit der Suizidkapsel oder kennt dieses Thema? Es gibt einen Schweizer, ist das richtig? Das ist ein Schweizer, ne? Nee, ist kein Schweizer? Okay, der hat eine Suizidkapsel entwickelt, das nennt er Sarko. Er meint, dass dieses Gerät kann man sich in 3D-Drucker mal ausdrucken lassen. Das ist seine Vision, das ist wirklich seine Vision. Und die kann man sich dann hinstellen, da wo man sterben möchte, auf der Terrasse, unterm Sternenhimmel. Und dann kann man sich da reinlegen. Vorher hat man sich im Baumarkt das sozusagen legal erhältlichen Stickstoff organisiert. Das ist dann, soll dann ganz leicht sein, dort einzubauen. Und dann kann man sozusagen sich ins Jenseits befördern. Und was er auch noch sagt, dass damit die komplette Verantwortung dem Betroffenen, dem Patienten überlassen werden würde. Der braucht nämlich keine medizinische Abklärung, der braucht kein Rezept für irgendwelche Giftstoffe. Das wäre doch eine wunderbare Alternative zum Strick oder zur Pistole oder zur Brücke. Und das würde sogar schwerst behinderten Menschen zur Verfügung stellen, weil seine Vision ist, dass er das Ganze mit den Augen oder mit der Sprache steuern lassen kann, wie beispielsweise bei ALS-Patienten. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die haben das tatsächlich vor und die wollen das machen. Und das finde ich absolut furchtbar. Was auch wenig angeschaut wird, ist, welche Auswirkungen die Suizidassistenz auf Angehörige und Hinterbliebene hat. Und wenn ich mit Palliativmedizinern spreche, die sagen, das muss unbedingt, müssen die Angehörigen mit einbezogen werden in die ganze Diskussion. Und das ist ein Fall, der ist veröffentlicht worden in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die drei Kinder dieses Ehepaares, was sich assistiert, das Leben genommen hat, die waren in den Prozess mit einbezogen. Die haben die Eltern begleitet, die haben mit denen diskutiert, die haben die Termine mit vereinbart. Die waren zu diesem Zeitpunkt oder die waren alle einverstanden, dass die Eltern diese Entscheidung getroffen hatten. Aber viel später, es sind zwei Töchter und ein Sohn, viel später dieses Interview kam dann raus und darüber wird wenig berichtet, was der Sohn sagt. Als Kind empfinde ich einen Vertrauensbruch. Ihr habt uns ins Leben geworfen, ihr habt uns Stabilität gegeben. Und jetzt geht ihr einfach. Sind wir nicht genug, dass ihr in dieser Welt bleibt? Natürlich hätten sie das noch zu Lebzeiten mit den Eltern thematisiert. Beide hätten gesagt, wir lieben euch, aber es ist nicht mehr genug. Da, was einen Mehrwert erzeugt. Damit hadert der Sohn. In diesem, das Leben ist es nicht mehr wert, steckt für ihn die Botschaft, 3 fürsorgliche Kinder und 4 Enkel zu haben, sei zwar schön, aber nicht lebenserfüllend. Es fällt ihm emotional nicht leicht, das zu schlucken. Und darüber wird kaum geredet, weil die Fälle, die wir vor allen Dingen in den Medien sehen, immer sehr verstehend, sehr nachvollziehbar. Ja, da wird jemand von seinem Leiden erlöst und das ist alles gut so. Tatsächlich die Forschung, was die darüber sagt, ist aber, dass die oftmals sogar die beistehen oder die dabei sind, auch ein gehöriges Maß an posttraumatischen Belastungsstörungen haben. Warum müssen wir Suizidprävention stärken? Und alle, die mich kennen, die wissen, dass ich dafür unterwegs bin und mich engagiere. Nicht erschrecken, das ist ein bisschen verwirrend. Wir haben hier unten die Suizidzahlen für Deutschland, die fangen hier oben irgendwo in den 80er Jahren an und gehen hier runter. Wir haben aber, darauf möchte ich immer hinweisen, zurzeit eine Zunahme bei den R-Diagnosen. Das sind die R-sonstige Todesursache, weil wir mit Einführung der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr alle Suizide in die X-Kategorie verschlüsselt werden, sondern in die R-Kategorie. Und bis heute der Chef des Statistischen Bundesamtes mir nicht sagt, über wie viel Suizide sprechen wir hier. Sind es 10 Suizide pro Jahr in Deutschland, sind es 100, sind es 1000. Was wir aber sehen ist, dass die Kurve, diese R-Kurve natürlich deutlich ansteigt. Ich persönlich vermute, dass da ein gehöriger Anteil von Suiziden da sind. Das heißt, unsere Suizidrate, wo wir uns immer hinsetzen und sagen, ist doch toll, die Zahlen gehen runter, da mache ich ein ganz großes Fragezeichen dran. Warum muss Suizidprävention gestärkt werden? Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erzählen, weil in der Regel die Zuspitzung, die absolute Zuspitzung von dem jetzt tue ich es bis zur Handlung eine sehr kurze Zeit ist. Viele Studien gehen sogar um die 10 Minuten aus. Ich rede nicht von der ganzen Entwicklung davor, aber von dieser absoluten Zuspitzung. Das heißt, es ist wirklich ein kurzer Zeitraum. Und wir wissen, wir haben eine ganze Menge Wissen über die Risikofaktoren. Wir können praktisch präventive Maßnahmen, zielgenau und eines der Projekte mit den Migration und Flüchtlingen ist ja heute schon angesprochen werden. Wir haben wirklich ein gutes, fundiertes Wissen, was mit Tonrestriktion, dass ich damit Suizide verhindern kann, was Aufklärung, Prävention macht, angefangen von Schulprävention bis zur Aufklärung und wiederholten Fortbildung von Hausärzten. Wir haben validierte psychotherapeutische Programme. An der Stelle mache ich immer eine Umfrage, in welcher psychiatrischen Klinik werden diese Programme angewendet. Meistens kommen 1 oder 2 Meldungen. Ich habe aber in jeder Klinik eine Depressionsgruppe, ich habe in jeder Klinik eine Suchtgruppe. Das ist Standard, aber es ist überhaupt nicht Standard, Menschen nach einem Suizidversuch mit wirksamen Programmen zu behandeln. Also da steckt ganz viel Potenzial dahinter. Und wir haben Medikamente. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Lithium-Fan. Lithium hat einen suizidprotektiven Effekt. Das ist natürlich kein Wundermittel, auch klar. Clozapin hat es für die Psychosen. Ketamin sieht erfolgversprechend aus, hat es aber in den Zulassungsstudien noch nicht zeigen können. Wir haben den Effekt der Medien. Und hier ist es auch so, dass es gibt kleinere Arbeiten, die zeigen, wenn über diesen Suizidassistent so wahnsinnig verstehbar und romantisch berichtet wird und er wurde von seinem Leiden erlöst und es war alles ganz wunderbar, dann gehen die Anfragen bei den Sterbehilfeorganisationen schnell nach oben. Also es scheint auch einen ähnlichen Effekt zu geben wie bei der Berichterstattung über den normalen Suizid. Wir wissen also, wir wissen genau, welche Menschen ein erhöhtes Suizidrisiko haben. Wir wissen, dass viele dieser Menschen diese Gedanken nur vorübergehend erleben. Wir wissen, welche suizidpräventiven Maßnahmen wirklich sind. Und wir wissen auch, dass viele Menschen immer noch nicht gut genug darüber aufgeklärt sind, was palliative Versorgung heute bedeutet. Wenn Sie eine Umfrage in der Bevölkerung machen würden, würden immer noch viele sagen, ja, da werden dann Schläuche reingesteckt und ich werde am Leben erhalten. Und was das kann heutzutage, das ist nicht gut genug in den Köpfen drin. Andererseits muss man sagen, die ist auch noch nicht überall gut genug verfügbar. Deswegen braucht es auch eine Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung. Wir wissen, dass in jeder Familie kann jemand ein Beispiel berichten, wo jemand jämmerlich sterben musste. Wenn ich mit Patienten rede, das können mir alle Familien, gibt es irgendeine Familie, jemand, der musste siechen, der musste leihen, dem wurde nicht geholfen, der hat nicht genügend Stabmittel. Und diese Bilder sind in den Köpfen drin. Die kriegen sie auch nicht so schnell raus. Das heißt, da muss die Prävention wieder viel früher anfangen. Wir wissen, auf der anderen Seite hören Sie fast jeden Tag in den Medien, wie desaströs die Personalsituation in Pflegeeinrichtungen ist. Wir wissen auch, und das ist ganz besonders kritisch, dass Altsein immer stärker diskriminiert wird. Wir haben eine Altersdiskriminierung. Und wir wissen auch, dass es immer mehr in Richtung Individualismus und das Individuum darf alles und kann doch frei entscheiden geht und dass die Autonomie über alles gestellt wird. Wir haben mit dieser Entscheidung des BVG eine Tür geöffnet. Das wird fundamentale Folgen für die Beziehung auch zwischen Patienten und Ärzten haben. Dieser Begriff Autonomie wird ganz hoch aufgehangen, aber Autonomie ist nur erlebbar in der Wechselwirkung, in der Beziehung zu anderen. Ansonsten brauche ich ja gar nicht über Autonomie reden. Die Legalisierung wird nicht zu einem Rückgang der harten Suizide führen. Worüber auch keiner spricht, ist, das stellt man sich so romantisch vor, ich kriege den Cocktail und dann schlafe ich ein. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, 7% gehen schief. Und vielleicht kennen Sie die spektakulären Berichte über die manche Todesstrafvollstreckungen in den USA, wo die Insassen ja einen Cocktail kriegen, der absolut sicher sein soll. Und dann quälen die sich 4 Stunden, weil die nicht zu Tode kommen. Darüber redet auch kein Mensch. Gibt es auch keine Statistik darüber, wie viel schief gehen, also öffentlich. Das mache ich mal. Tötung auf Verlangen, habe ich schon gesagt, wird es sozusagen geben. Was wir brauchen, ist ein politisches Bewusstsein. Mir begegnen in letzter Zeit sehr viele Politiker, die das auf dem Schirm haben. Wir brauchen ausreichend finanzielle Mittel und da ist dann wieder das Nadelöhr. Wo kommt das Geld her? Aus welchem Ministerium, aus welchem Bereich? Wir brauchen vor allen Dingen valide Daten, nicht nur über Suizide, über Suizidversuche, sondern auch über die ganze Geschichte des assistierten Suizids. Es gab bei uns in Dresden aus der Gerichtsmedizin gab es jetzt 5 assistierte Suizide zur Obduktion. Die kommen, wir haben einen Anwalt, der da sehr hinterher ist, einen Staatsanwalt, und 3 von denen waren gesund. Das waren keine hochbetagten, gebrechlichen Menschen, sondern das waren im mittleren Lebensalter stehende Personen, wo wir überhaupt noch nichts dazu wissen. Es passiert also, wir wissen gar nichts. Momentan sind wir in totalen luftleeren Raum und wir brauchen eine Begleitforschung. Letzte Folie, ich wünsche mir, dass wir sozusagen vor der Regelung des assistierten Suizids zur gesetzlichen Verabschiedung der Suizidprävention kommen, dass die Medizin nicht mehr paternalistisch wird, aber ein bisschen weg von diesem Optimierungswahn, was Medizin kann. Gibt es ein schönes Buch von Giovanni Maio, Medizin ohne Maß, empfehle ich Ihnen sehr, dass wir das Alter wieder respektieren, lernen und würdigen, und zwar mit den Einschränkungen, die dazugehören, und dass wir Aufklärung wirklich fundamental schon im Jugendalter beginnen, auch über das Thema Tod und Sterben, nicht nur über psychische Gesundheit, Krankheit und über Suizidprävention, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber eben auch über das Thema Tod und Sterben. Und ich habe noch 2 Lesetipps mitgebracht. Sterbehilfe in Belgien, ein Buch, wo sehr eindrücklich beschrieben wird, was eben auch diese Sterbehilfe und das Zulassen dieser Sterbehilfe in Einrichtungen mit dem Umfeld macht. Und das andere, das Heftchen, ich weiß nicht, ob es noch vorne liegt, assistierter Suizid und Autonomie, ein Widerspruch, haben Kollegen aus Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland zusammengeschrieben. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für diesen ebenfalls sehr packenden und kompakten Vortrag und danke auch fürs Straffen. Ja, würde noch einmal Regina Seibel und Saskia Jungnickel fragen, ob sie noch einmal kurz auf die Bühne kommen möchten für Fragen auch zu ihrem gemeinsamen Vortrag.
Wir bräuchten für beides jetzt eine ausführliche Podiumsdiskussion, können wir aber heute nicht machen, das nächste Mal.
Bitte sehr.
Ja, mein Name ist Wunsch Christian, Psychiatrie Neunkirchen, ich bin selber auch Psychiater. Frau Dr. Lewitzka, ich hätte gern nur einen Punkt noch zum Sterbeverfügungsgesetz gerne angemerkt. Ich danke für Ihren Enthusiasmus und für Ihre Begeisterung, was dieses Thema betrifft. Ich wollte nur ein klein wenig das Sterbeverfügungsgesetz in Österreich, das ja schon seit 01.01.2022 in Kraft ist, in vielleicht ein neutraleres Licht rücken dürfen, vielleicht eben auch das die Nachbarländer sich da vielleicht auch austauschen können. Ihre Beispiele, die genannt wurden, sind für mich ein bisschen zu sehr so einem Horrorszenario zuwendend. Aber das ist schon gut, dass man auch ein bisschen Stimmung machen kann und auch ein bisschen emotionalisieren kann. In Österreich dürfen keine Minderjährigen mit dem Thema der Sterbeverfügung konfrontiert werden. Das Zweite ist auch diese Szenarien der Demenzentwicklung. Eventuell einmal sind in Österreich nicht möglich. Es muss eine bestehende, schwere, anhaltende, terminalisierende Erkrankung bestehen sein, bevor so etwas abgeschlossen werden kann. Mhm. Bei Nichtdurchführung erlischt diese Vereinbarung nach einem Jahr. Und drei unterschiedliche, nicht zusammenhängende Fachprofessionsgruppen, ein Arzt, ein Palliativmediziner mit Ausbildung und ein Notar, zusätzlich eventuell ein Psychiater, müssen diesbezüglich die Stellungnahmen geben. Und es darf ganz klar kein eigener abstruser Wille von dritter Person herausgearbeitet werden können, wie eben das Beispiel des Mannes, der dann im Heim dafür gesorgt hat. Also weder Habgier noch Eigennutzen etc. Und das nächste ist, das ganz klar definiert ist, die Freiwillensäußerung und aber auch jegliche Gestik und Haltung und Verhalten, das einen Widerstand ersichtlich machen könnte. Also ich müsste nicht mehr mal etwas dazu sagen müssen oder können. Wenn ich aber irgendwie nur gestikulieren kann, dass ich das nicht mehr möchte, muss dem entsprochen werden und der gesamte Prozess muss von vorne aufgerollt werden. 12 Wochen zumindest der Abstand und wenn es aktuell und akut umgesetzt werden muss, zumindest 2 Wochen. Also auch das Tagesaktuelle ist nicht möglich. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist vielleicht zu beurteilen, dass es ja deswegen in Österreich auch umgesetzt wurde, um strafrechtliche Klarheit zu schaffen, dass vielleicht eben Patientinnen und Patienten nicht in ein anderes Land abwandern und sich irgendwo dort die Hilfe holen, wo es nicht geklärt ist. Nämlich strafrechtliche Klarheit für die Betroffenen, aber auch für die, die assistieren und unterstützen. Das ist mir nur wichtig. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Tatsächlich hatte ich überlegt, ob ich etwas über Österreich sage. Da dachte ich, nee, hier sind ganz viele Menschen, die können viel besser was dazu sagen. Ich habe es bewusst überspitzt von den Ländern. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass das fast in allen Ländern genauso mal begann. Nämlich es begann damit, dass nur Menschen, die sterbenskrank waren, die keine Aussicht auf Heilung haben und wie weit, also dieses slippery slope, wie hat sich das ausgebreitet? Auch mit, dass Kinder denen die Suizidassistenz haben können. Wir denken jetzt, das ist alles bei uns gut geregelt oder wird gut geregelt und das wird bei uns nicht passieren. Und da mache ich ein ganz großes Achtungszeichen hin, weil ich persönlich glaube, weil wir eben in diesen Prozessen von Demokratie, Autonomie und jeder darf tun, was er will, leben, dass das eben doch kommt. Und wenn wir es schon nicht verhindern können, egal welches Gesetz kommt, in Deutschland auch, dann muss doch aber vorher, ich habe immer das Beispiel, das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil ein 400 PS Motor in einen Porsche eingebaut, ohne für Bremsen zu sorgen. Dann müssen wir doch bitte schön vorher die Bremsen installieren, dass die Menschen überhaupt, also es wird die Suizidassistenz geben, das muss auch so sein, das dürfen wir auch nicht verhindern, auch das sagt das Urteil klar, aber alle Vulnerablen, alle Sensiblen, alle Gefährdeten müssen wir doch schützen und dafür setzen wir uns ein.